Tag.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo.
Das finde ich jetzt zumindest auch. Ich nehme an,
wir auch.
Ja. Gut. Ich habe sogar.
Das ist auch schön, dass du da bist, Tommy.
Dankeschön. Ich habe sogar irgendwann aufgehört, Doom zu scrollen, Alexa. Ich habe es geschafft.
Echt?
Ich habe den Ausstieg geschafft.
Man muss den wirklich finden, den Absprung.
Also nicht generell, sondern nur heute.
Nur heute, okay. Kurzfristig.
Dann den Rest des Tages mit allen Aufgaben zu versagen, die wir uns vorgenommen hatten.
Ja. Das war wirklich nicht ganz so erfolgreich. Aber jetzt sind wir hier und wir hatten direkt Bild und Ton.
Ja, es funktioniert tatsächlich alles. Also noch, wir hatten heute auch einfach mitten im Stream das Internet beschlossen, es hat genug und ist gegangen.
Ja, nicht bei uns, das passiert ja niemals.
Ja, in Aschkirchen ist das Internet gut. Hallo,
ja. Ja. Hallo.
Außer uns nutzt das hier keiner.
Das ist möglich. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Also, es gibt jetzt einen kuriosen kleinen Slot hier auf der Conspiracy, auf der Online-Convention. Wir machen eine Reihe von Dingen, die ich schon eine ganze Weile machen wollte. Und weil ich alle Leute, die dafür erwünscht und nötig sind, hier jetzt zusammenbekommen habe. Insofern freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Einmal die Waschkaus.
Hallo.
Hallo.
Von Hoaxilla, ein Podcast über Verschwörungsmythen, wo man sehr, sehr tief in Rabbit Holes den Leuten folgen kann. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Danke.
Und der Herr Krabbeis, der Tommy.
Hallo.
Der.
Ja, ich hätte so gerne meine Frau mitgebracht, aber der geht's nicht gut genug, Long-Covid-technisch. Leider, die sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer mit Tee. Und vielleicht strickt sie sogar, aber nicht für mich, was ich anprangere.
Es tut mir leid. Wenig ist besser als handgestrickte Socken.
Das wiederum, also ein Schal ja, aber ich glaube Socken...
Nicht?
Nee, okay. Egal. Lass uns nicht jetzt über dieses Rabbit Hole. Nicht dieses Rabbit Hole. Gibt es bestimmt auch eine Hoaxilla-Folge dazu?
Nein.
Okay.
Was Socken?
Nicht über Socken. Füße, nicht über Socken.
Socken.
Okay. So. Hallo, liebe Raider von Haselnuss. Hasel kommt nachher, wenn wir bei den Paper spielen, noch dazu. Heute reden wir über Dinge, die passieren lange bevor man ein Pen and Paper spielt. Wir reden nämlich heute über verschiedenste Sachen. Wir reden über Schreiben, wir reden über Worldbuilding und wir reden über die Zukunft. Und ich finde, da seid ihr eine wirklich gute Mischung. Denn der Herr Krabbeis, schreibt professionell. Ich glaube, so kann man das größtenteils zusammenfassen. Für Hörspiele, für Hörbücher, für Bücher zum ganz traditionellen Lesen, fürs Fernsehen, für Filme und so weiter und so fort.
Das macht er.
Genau. Und wir hatten vorhin schon, Leute haben gesagt, das finde ich lustig, dass Tommy zu einem Worldbuilding-Slot kommt, weil er das doch eigentlich im Hintergrund haben will. Und ich finde, da können wir auch drüber reden. Das Worldbuilding muss trotzdem gemacht werden, auch wenn man es einem nicht ins Gesicht schmiert, oder?
Ja, war das schon eine Frage?
Das war ein das habe ich richtig gesagt, oder?
Ja, das war
eine
absolut
gute Frage,
richtig.
Ich gebe es zu.
War absolut, absolut richtig. Also, was ich gerne mache, ist mit solchen Menschen wie zum Beispiel Alexa Waschkau zu sprechen, die sich mit Kulturwissenschaft auseinandersetzt oder mit anderen Menschen, die Dinge wissen oder deren Bücher lesen. Mir da Inspiration holen oder vielleicht für einen Plot, den ich habe, irgendwie zu gucken, gibt es denn da was in der realen Welt, was ich verwenden kann? Und da halte ich mich dann so dran, dass man das im besten Fall danach, wenn man da Spaß dran hatte, ergoogeln kann und dann Dinge findet, eben in besagte Rabbit Holes hineinstürzen kann. Also nicht so wie bei Dan Brown, da dachte ich, es wäre so, als ich die Bücher gelesen habe. Und jedes Mal bin ich wieder drauf reingefallen und habe festgestellt, das ist ja wirklich nur, wie wenn du so, keine Ahnung, auf eine sehr, sehr glatte Metallplatte weißen Aufstrich gemacht hast und dann mit dem Fingernagel dran kratzt und feststellst, ich bin schon durch. Ja, Hoaxillas nicken. Und das fand ich so enttäuschend und das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Ich wollte eigentlich das Gegenteil. Und dann gibt es natürlich dann immer noch so die Dinge, wo ich diese Welten dann, also wie jetzt bei der nordisch-germanischen Mythologie, wo ich die eben ausgestalte auf Basis dessen, was es gibt, ist natürlich jetzt für eine komplette High-Fantasy-Welt wahrscheinlich nicht so maßgebend. Vielleicht für Science-Fiction, das habe ich bisher noch nicht gemacht, nur parodistisch. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, dass das in die Tiefe geht, wenn man es in der Tiefe sucht, aber nicht zwangsläufig so im Buch steht. Oder sagen wir es mal anders, dass es nicht so ist wie keine Ahnung, wenn in einem Stripclub ein Mensch auf die Bühne tritt, zieht sich sofort aus und bleibt dann noch eine Stunde.
Reizlos.
Ja. Ja, das finde ich kacke.
Da vibe ich sehr mit dir, was das angeht. Danke. Ich mag das auch, wenn das Worldbuilding da ist. Aber man kann sich damit beschäftigen, man muss aber nicht.
Man muss nicht, genau.
Ja. Und wie du schon sagtest, Fachleute dazu holen, das ist das, abgesehen davon, dass ich unbedingt mit denen auch ohnehin noch Rollenspiel spielen will und mit ihnen zusammen an einem Rollenspielprojekt arbeiten möchte, mit Alexa und Alexander. Ihr seid ja auch zwei Leute, die sehr, sehr oft, das kommt dann auch als Huxella Sonderpodcast, bei Ferngesprächen und bei anderen Folgen bei Wild Mikes mit Tommy dabei seid. Und ihr seid als eine Volkskundlerin, oder das ist der korrekte Begriff, ne? Und ein Psychologe, seid ihr ganz sehr gut darin, darüber zu reden und zu erklären und Belege zu bringen dafür, warum Leute Dinge glauben, was sie glauben und ob sich das ändern kann überhaupt. Das finde ich ist heute auch ein spannendes Thema.
Und für dieses Thema vielleicht nicht ganz irrelevant, ich bin halt auch totaler Nerd, das muss man auch mal sagen.
Man merkt es wirklich, wirklich. Also
ich möchte einmal auf dieses Building Better Worlds, ich möchte nur einmal kurz auf mein Shirt, also es ist ja nicht so, als ob ich hier nicht vorbereitet in die Sendung gekommen wäre. Ganz spannend finde ich übrigens dabei, ist ein schönes Zitat, was ich kürzlich mal wieder gehört habe zum Thema Worldbuilding, dass Tolkien jetzt nicht der beste Autor, aber ein verdammt guter Worldbuilder gewesen ist. Und dem kann ich mich zumindest anschließen, weil die Romane jetzt sicherlich hätten geschmeidiger geschrieben werden können, aber das Worldbuilding, was dahinter natürlich sitzt, ist grandios. Und gerade Dune ja in den, also ich glaube, der erfolgreichste, tollste, beste Film aller Zeiten, hat man gerade Dune 2, die Verfilmung, also
sagt man.
Ich höre wenig schlechte Kritiken zu dem Film, was mich wundert, gerade bei so großen Produktionen. Aber wenn man so den ersten Roman da seinerzeit von Frank Herbert sieht, da ist das dann so schon ein bisschen, dass das Worldbuilding, die auch erstmal mit so einer großen Kelle kommt und die erstmal auf den Kopf haut, weil du erstmal in den ersten 10 Seiten 23 Begriffe bekommst und das, was, gibt's ein Appendix, was, wer, was, wie, was, wo, was? Der macht es halt ein bisschen anders. Also da ist zwar auch ganz viel drin, aber der sagt dann halt auch, friss oder stirb. Also das sind so, finde ich, zwei ganz gute Beispiele von groß aufgebauten und strukturierten Welten, die aber anders herangeführt werden.
Ja. Und auch ziemlich komplexen Welten, wo man ewig noch, ich höre gerade das Silmarillion als Hörbuch, um mir da Tommys Gesichtsausdruck als Hörbuch tatsächlich ist es sehr gut zu rezipieren. Ja. Ah, okay. Und vor allen Dingen kriegt man die korrekten Aussprachen alle. Sie haben den Synchronsprecher von Ian McKellen dafür angeworben und dann ist das so, als hätte man eine Geschichtsstunde bei Gandalf.
Das könnte mir Spaß machen.
Ja. Also man fragt sich dann, warum alles gleich heißt, aber das ist auch nur realistisch. Also es gibt nicht nur einen Ort namens Lorien, aber es gibt ja wahrscheinlich auch mehr als ein Arschkirchen.
Stimmt es, dass es dass einer übersetzt auf Sindarin Teleporno heißt?
Ja, ich glaube ja. Du hast recht.
Ja, irgendjemand heißt, wenn man ihn auf Sindarin oder irgendwie übersetzt innerhalb von Tolkiens Sprachen, heißt er Teleporno.
Ja, ich glaube, über den bin ich auch schon mal gestolpert.
Weiß aber nicht, wer es ist, aber ich finde es sehr lustig. Ist es der Rivendell-Typ? Ach, ist ja auch egal. Googelt das doch einfach mal, Chat.
Der Chat weiß es wahrscheinlich sogar auswendig. Beziehungsweise Celeborn. Galadriels Mann heißt Teleporno, ja.
Du bist doch da anzüglich, Tommy.
Es ist mir halt eingefallen.
Ja.
Random Things.
Herrgott, das ist halt das Problem. Random Thoughts. Ja, dazu brauche ich dann, sag mal, sagt man überhaupt Volkskundler, Alexa? Hast du da nicht mal irgendwann gesagt?
Also offiziell, als ich das noch studiert habe, hieß das Fach Volkskunde/europäische Ethnologie oder war es vielleicht umgekehrt? Ich weiß nicht mehr, was auf welcher Seite das Slash stand, aber auf jeden Fall war das die Kombination. Die Volkskunde ist halt so vom Begriff her natürlich so ein bisschen
staubig
und vor allen Dingen hat es halt auch so einen Anklang an so Zeiten, die wir nicht mehr so gerne haben wollen, als die Volkskunde auch sehr, sehr stark instrumentalisiert wurde von gewissen politischen Kräften. Und das ist etwas, das zu Recht in dem Fachgebiet bis heute jetzt endlich aufgearbeitet wird. Also sie sind noch dabei. Es hat natürlich so eine Weile gedauert, bis das mal wirklich in Angriff genommen wurde. Aber man setzt sich da sehr intensiv und sehr kritisch auch mit der eigenen Fachgeschichte auseinander, was ich finde.
Moderiere dich immer als Kulturwissenschaftlerin.
Ja, das ist auch also der Oberbegriff, weil das Fach so unterschiedliche Namen hat. Allein innerhalb von Deutschland gibt es da, weiß ich nicht, 4, 5, 6 unterschiedliche Ausrichtungen, Namen, Bezeichnungen.
Ich weiß nur, dass als ich studiert habe, ich habe Ethnologie im Nebenfach studiert und da war es dann irgendwie seltsam lapidar an der Uni Münster, wenn es europäisch ist, heißt Volkskunde, alles andere ist Ethnologie.
Ja, damit kann man es ganz gut unterscheiden.
Ja, das ist sehr praktisch, Volkskundler, Psychologen und AutorInnen zu haben, die gleichzeitig Nerds sind. Ich versuche uns mal ein bisschen in die Richtung zu steuern. Ich kapere auch ein bisschen den Tommy dafür mit, weil vielleicht wissen viele Leute hier, der Tommy ist gar nicht so der Rollenspieler.
Nein. Ich war mal so mit 16 oder so Rollenspielleiter für vielleicht so 2 Runden und man hat mir attestiert, dass das sehr viel Spaß gemacht habe, mir aber nicht. Und als Mitspieler bin ich die Pest, also genau die Leute, die du nicht haben willst, weil das Einzige, was mich interessiert hat, war, Lücken zu finden.
Du bist jemand, der schaut, ob man es kaputt machen kann.
Ja, kann man das System komplett zerstören mit möglichst nur 4 Worten. Und das macht keinen Spaß, weil das ist zu Meta, finde ich. Also diese Art von Mitspieler sollte man einfach nicht haben, weil man dann, ja, das macht dann einfach keinen Spaß. Und mir ging es immer nur ums System Kobayashi Maru. Das war das, was ich toll fand. Den zu überlisten und es doch zu schaffen. Und wenn dann die Spielleiterperson vor mir sagt, das geht nicht, weil es regnet. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann mir ja die Jacke drüber halten und dann kann ich trotzdem anzünden. Ich konnte das einfach nicht ertragen und darum erspare ich allen Menschen auf diesem Erdenrund, dass sie mit mir spielen müssen, weil das keinen Spaß macht. Aber ich finde an sich Rollenspiel, diese ganze, ich finde die Bubble toll, ich finde die Fantasie toll, ich finde die Leute toll, die es machen.
Das musst du jetzt sagen, ja.
Nein, wirklich. Hab da eine ganz große Affinität zu dieser Art Mensch, aber niemand will mich dabei haben. Auch bei Brettspielen nicht. Niemand möchte mich haben und ich mich auch nicht. Ich verstehe auch die Regeln nie.
Okay. Was du aber kannst, ist zu schauen in einem Setting, in einer Umgebung, in etwas, das gebildet wurde, zu schauen, was kann man da für Stories erzählen? Wie macht man das interessant?
Ja.
Und das wäre heute auch eine Frage.
Willst du deine Antwort haben?
Ja, da werden wir gleich, das war eher eine Überleitung. Okay. Da werden wir hinterhin kommen, weil wir haben eine Idee hier bei Orgenspalter TV und Alexa und Alexander hatte ich da auch schon gefragt und die haben Lust, da mitzumachen, nämlich ein nahe Zukunft Science-Fiction-Setting zu bauen und zu schauen, einfach wo die aktuellen Entwicklungen hingehen, sowohl was Dinge angeht wie Fake News, beziehungsweise wie Wahrheit gemacht wird und ob man überhaupt noch Wahrheit rausfinden kann und wie Informationen genutzt werden, wie sich unser Klima und die Natur verändern dank menschlicher Eingriffe und so weiter und in welche Richtung sich da das Setting bewegt, weil die, sagen wir mal, die dystopischen Zukunftsvisionen, die wir bis heute haben, auch als San Marken, die sind in den 80ern geboren, vielleicht noch in den 90ern und die gehen noch von ganz anderen Grundlagen aus und es gibt zwar, ich weiß nicht, ob die Nerd-Fraktion hier damit vertraut ist, von Neal Stephenson und auch vom ursprünglichen Neuromancer-Autor. Es liegt hier auf meinem Tisch irgendwo aktuelle Romane, die sich damit beschäftigen, aber es ist noch nicht so durchgedrungen, die weitere Arbeit. Wir sind immer noch sehr bei Cyberpunk hängen geblieben ein bisschen.
Stimmt. Das ist total spannend, aber auch unfassbar deprimierend. Alexen, seid ihr da sicher, dass ich das wollte?
Ja, ich wollte gerade sagen, als du die erste Anfrage geschickt hast, ist das alles noch ganz gut. Je mehr Zeit jetzt verstreicht, glaube ich, desto destruktiver wird, glaube ich, das, was ich noch in die Zukunft hineinprojiziert kann.
Aber es gibt doch gute Nachrichten mal zwischendurch, die man ja vielleicht auch in das Worldbuilding mit einbeziehen könnte. Das muss ja nicht
sein. Könnt ihr mal nur machen.
Aber die stimmen doch dann gar nicht. Das ist doch alles Fake News.
Doch.
Die Schwierigkeit bei dieser ganzen Worldbuilding-Geschichte ist für mich ja, dass ich ein Charakterschreiber bin, also dass ich sehr großer Fan davon bin, weil es bei mir am besten funktioniert, es gibt verschiedene Arten von Schreiben, großer Fan davon bin zu sagen, ich habe eine grobe Richtung, wo ich hin will, ich weiß, was im Mittelteil an Fun and Games passieren soll und ich weiß, wie es aufhören soll und jetzt schauen wir mal, was meine Charakter machen, wenn sie in die Situation, die ich mir für den Anfang ausgedacht habe, reingesetzt werden. Also eigentlich ist es wie ein Rollenspiel, ehrlich gesagt. Nur, dass ich nicht mit Pen and Paper spiele und mit der Mayri, sondern dass die alle in meinem Hirn sind. Ihr seid alle in meinem Hirn. Und dann gucke ich, machen die so grob das so in die Richtung? Oder muss ich meinen Charakteren so wie ein Spielleiter was vorsetzen, damit sie das wollen? Also was ich nicht will, ist natürlich, genauso wie der Spielleiter auch, zu sagen, du musst jetzt durch die Tür gehen, sondern ich muss einen intrinsischen Moment schaffen, warum diese Figur jetzt diese Tür öffnen möchte. Und so hangel ich mich eigentlich durch meine Romane, meine Skripts und damals auch schon durch die Samstagnacht-Sketche. Es ist eigentlich immer gleich. Und wenn die dann anfangen, an meinem virtuellen Rollenspieltisch zu spielen und zu sprechen und zu agieren, dann schreibe ich mit und hoffe, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Und manchmal sind die halt so, also ganz extrem, was bei Mara und der Feuerbringer. Also Mara hat fast nie gemacht, was ich gehofft hatte, was sie macht. Fast nie. Die hatte auch keinen Bock, so Bernd das Brotmäßig, die hatte keinen Bock, durch die Tür zu gehen. Die wäre halt dann da sitzen geblieben oder heimgegangen.
Teenager halt.
Ach, schlimm. Ach, apropos Bernd das Brot, guck mal.
Okay, ist das ein Bernd das Brot Mikrofonhalter oder ist das ein Mikrofonhalter mit passendem Bernd das Brot Verzierungsmaterial?
Also, offiziell gibt es das noch gar nicht. Das ist das Mikrofon Mi Creator, heißt das von Austrian Audio. Das ist eigentlich ein Pärchen. Und der Typ, der sich so um die Influencer kümmert, der heißt Bernd.
Oh, ich verstehe.
Und er hat mir dann ein Vorabmodell geschickt und hat aus Spaß seinen Kollegen gesagt, mach doch mal da so ein Bernd drauf. Und jetzt habe ich ein Berndophon. Ich darf es offiziell noch nicht zeigen. Ich darf leider noch keine Instagram-Postings damit machen, weil diese Kosmetisierung des Mikrofons ist noch nicht, wird noch nicht angeboten. Aber ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich es einfach zu cool finde, weil es ist halt einfach auch dieser Stecker, der direkt da in der Nase steckt, die er nicht hat. Ich finde das einfach großartig.
Ich habe mich übrigens gerade bei dem, was du so erzählt hast, auch darüber, wie du spielst, Tommy, daran erinnert, gefühlt, ich habe ja auch viele Jahre eine Rollenspielgruppe geleitet.
Sehr erfolgreich, finde ich.
In Münster, gut. Vielen Dank. Und
das schwarze Auge.
Hattest du auch so eine Arschkrampe wie mich da sitzen?
Ich hatte eine ganze Gruppe auch von solchen Arschkrampen und habe die aber...
Hey, eine Gruppe von
die aber...
Und Alexa.
Moment.
Und
Alexa.
Ich hab die aber laufen lassen. Und das war wirklich spannend, weil
es gab... Die Geschichte eigentlich mal mit dem Dämonenmädchen.
Das war familiär, aber laufen lassen. Also ich habe mal einen Abend wirklich einen Handlungsbogen vorbereitet gehabt und mich intensiv auf das Abenteuer vorbereitet. Und dann ist die Heldengruppe, damals hieß das noch so, wir waren ja so naiv, auf die Idee gekommen, vor der Reise möchten sie jetzt gerne sich Vorräte mitnehmen. Und dann haben sie am Ende eines langen Abends mit vielen Proben und Einkäufen und Handeln, die haben halt den Müsli-Riegel in Aventurien erfunden. Mhm. Weil sie das einfach konsequent durchgezogen haben.
Was ist dann nicht passiert?
Und ich hab dann immer Aufgaben gestellt und hab Proben würfeln lassen und die haben das halt alles geschafft und haben dann Honig organisiert und haben dann Nüsschen organisiert und haben dann irgendwie ein bisschen Weizen gefunden und haben dann geröstet und haben alle Proben geschafft. Und am Ende des Abends hatten sie Müsli-Riegel, die sie dann ab dann immer mitnehmen konnten. Und dann in jeder Stadt, in der sie waren, Händlern erklärt haben, wie man die machen kann und konnten dann immer umsonst essen, weil sie das Rezept immer verkaufen. Das heißt, sie haben fundamental, so mein Kobayashi Maru, fundamental diese Welt verändert. Aber ich konnte es nicht zurückdrehen, wollte es auch nicht zurückdrehen. Ja, ja. Sie haben natürlich nicht das gemacht, nachdem sie den Auftrag bekommen haben, geht einfach zwei Städte weiter und erlebt das. Nein, wir müssen uns erstmal um Proviant kümmern.
Es ist so Terry Pratchett-mäßig irgendwie. Ich glaube, dass der ganz oft an so Situationen war, während er geschrieben hat. Ich weiß es natürlich nicht, aber es wirkt so. Ich glaube, dass der sehr viel Make it up as we go along gemacht hat, weil er wieder auf ein Klischee gestoßen ist, dass er so nicht umsetzen wollte und sich dann einen Twist dafür überlegt hat. Ja. Das merkt man vor allem an dem, wie hieß der Vettinari?
Mhm. Der Patrizia, er hat ja eine
genau,
Stimme.
Genau, der am Anfang noch sehr, sehr klar und einfach nur evil ist und dann mit jedem Mal, wenn er ihm wieder begegnet, hat der mehr Twist und ist er cleverer und ist er runder und ist er dreidimensionaler. Ich glaube, weil der dauernd die Klischees des typischen Bösewichts vermeiden wollte, ist meine Vermutung. So wie auch bei dem Zauberer bei Rincewind, glaube ich, ist das genauso.
Ja, Und ich finde, man muss Terry Pratchett extrem groß anrechnen, dass er nie zum Status quo zurückgegangen ist. Wenn sich was verändert hat, hat es sich verändert. Und das ist bei Fantasy, ist das schon eine ungewöhnliche Sache. Finde ich sehr gut. Man sollte sehr viel mehr Terry Pratchett lesen.
Ja, wenn man es kann und mag. Wenn man es nicht mag, sollte man es lassen. Aber ich bin ein großer Fan. Ja. Bitte.
Entschuldigung. Ja, ich würde gern ein paar Sachen einfach kurz so, damit wir so ein bisschen ein Setting anreißen, wie es aussehen könnte, so um 2070 rum, was so Schätzungen sind. Da sind viele Dinge bei, von denen wir keine Ahnung haben. Aber da kann man später auch noch Fachleute fragen, aber eher so, um eine grobe Vorstellung dazu bekommen, wie die Welt aussieht, um dann drüber zu reden, was kann man für Stories erzählen und was sind das für Leute, mit denen man sich da beschäftigt. Weil ich bin auch jemand, ich habe Leute und Szenen und dann versuche ich rauszufinden, warum sind die so. Dann passiert das Worldbuilding aus der Richtung heraus.
Kein Golfstrom mehr.
Das ist eine der ersten Fragen. Was verändert sich mit den Meeren und was hat das für Folgen?
Also Hamburg ist dann weg, glaube ich, gelesen zu haben.
Ja, Hamburg.
Da Hamburg ist weg. Ja, Hamburg sieht nicht gut aus und alle Küstenstädte. In England wird es ziemlich haarig, an den Küstenstädten Irlands wird es spannend, also an den wirklich Küstenstädten, an den flachen, so wie Dublin zum Beispiel. Das wird super hart. Und also ich weiß jetzt nur die Dinge von Europa, weil ich halt da begreiflicherweise besonders interessiert daran bin, was ist denn da so? Ich hatte große Sorge wegen des Golfstroms. Dann hat der Holm-Gero Hümmler, der ja Physik und irgendwas mit Meteorologie irgendwie doch studiert hat.
Ein paar Semester Meteorologie in seinem Physikstudium studiert.
Genau. Ach, einfach so.
Aus Interesse.
Der hat im letzten Nachsitzen gesagt, dass der Golfstrom zum Beispiel jetzt für Irland nicht so relevant ist, weil es direkt am Wasser ist und die eigentlich eher durch die Witterung, die mit der Feuchtigkeit und mit dem Wasser kommt, beeinflusst werden und nicht so sehr durch diesen warmen Wind. Aber das heißt, es würde zum Beispiel Irland, britischen Inseln, würde es so -2 Grad, also 2 Grad kälter werden, was jetzt nicht die absolute Superkatastrophe wahrscheinlich ist, wenn es eh schon so mild bis kühl ist.
Ja.
Also der Golfstrom ist weg, der hat aber dann massive andere Auswirkungen, je nachdem, wo du deine Welt hinsetzen willst oder wo es beginnen soll.
Man ist natürlich dann versucht zu sagen Europa, weil da kennt man sich aus, aber ich finde da andere Orte viel spannender, was sich da entwickeln könnte, wie zum Beispiel Kiribati zum Beispiel. Kiribati, geschrieben Kiribati, ist genau an der Datumsgrenze und am Äquator und die sind die Nation, die als erstes wohl verschwinden wird. Also wenn man da ein Wettrennen aufmachen will, was keiner will. Und Kiribati hat, und da sind wir dann auch bei einem eurer Spezialthemen drin, das Problem, dass sie lange Zeit gezielt darauf hingearbeitet haben, dass sie Land verlieren und ich glaube auf Java Land gekauft haben, um die Bevölkerung umsiedeln zu können.
Okay.
Und die aktuelle Regierung sagt aber, Klimawandel gibt es gar nicht, wir müssen das nicht machen.
Aber ist das schlau, entschuldige Alexander, nur ganz kurz, ist es schlau, wirklich was zu nehmen, was so weit weg ist, dass wir wirklich jede Gabelform recherchieren müssen? Ist es nicht einfacher,
wenn man
wenigstens die gröbsten Sachen, ich meine, kann man natürlich trotzdem machen, dann auch noch in eine andere Kultur einzusteigen, dann sich derer auch noch auf eine Art zu bemächtigen, dass man das irgendwie in den Griff kriegt. Ich würde es nicht machen, einfach weil das ist unübersehbar. Vielleicht macht man auch was falsch und am Ende tanzen dann Leute den Hacker und man denkt sich, oh Gott, das war ein Fehler.
Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Und es ist auch nicht so richtig gut möglich, sie zu besuchen, um vor Ort zu recherchieren. Also aus so vielen Gründen, unter anderem, dass jedes Mal, wenn man hinfliegt, dazu beiträgt, dass es sie nicht mehr gibt. Vielleicht keine gute Idee.
Oh, fuck, ja.
Also wäre auch mein Gedanke gewesen, wenn wir nochmal ganz kurz bei den Meeren bleiben und dann aber, das kann man natürlich weltweit sich anschauen, was für 2070, was ich sehr weit weg finde übrigens, ich habe gerade mal, wenn man so zurückrechnet, 1974 hatten wir eine sehr, sehr andere Welt, als wir sie heute haben. Da hat sich sehr, sehr viel verändert in 50 Jahren, aber klar kann man das mal machen. Flüchtlingsströme werden wir haben, und zwar massive Flüchtlingsströme. Wir werden die äquatoriale Ebene haben, die verwüstet, wo man also nicht mehr leben kann. Und wir werden einen Zustrom in gemäßigtere Regionen, denen es auch nicht mehr so gut gehen wird, haben. Und wenn ich mir jetzt so gerade unser aktuelles Gebilde anschaue, wir Das ist ja eine spannende Frage. Gibt es noch sowas wie die EU? Da wird sie ja auseinanderfallen. Aber wenn es sie denn noch gäbe, was dann so an den Außengrenzen abgeht, das wird sicherlich sehr dystopisch sein und nicht mehr so freundlich sein.
Und wir werden unter Umständen das Problem haben, also ohne da viel Ahnung zu haben, aber so nach allem, was ich so im Vorbeigehen mal lese zwischendurch, das Problem haben, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es neue Pandemien gibt. Also einmal aufgrund der Geschehnisse, die auch zur letzten Pandemie geführt haben, aber auch, das ist fast sogar noch schwieriger zu bewältigen, weil der Permafrost auftaut. Mhm. Es sind jetzt Forschende gerade dabei, Viren, die sie da im Permafrost finden, zu züchten. Und das ist so eine Schlagzeile, wenn man die liest. Forschende züchten Viren aus dem Permafrost. Da denkst du sofort, okay, morgen ist die Zombie-Apokalypse.
Ja, das war's.
Und mach das doch nicht, lass den Scheiß doch bleiben. Aber wenn man den Artikel dann mal lesen würde und nicht nur die Überschrift, dann würde man feststellen, dass das wahnsinnig wichtig ist, genau das zu tun. Denn du brauchst Kulturen von diesen Dingern, um sie erforschen zu können, um dann vorbereitet zu sein, wenn es dann mal soweit ist. Also bitte nicht sofort in Panik verfallen, wenn ihr sowas lest. Das ist ganz, ganz wichtige Forschungsarbeit, die sehr, sehr zukunftsgerichtet ist und uns allen sehr viel nützen könnte.
Trotzdem habe ich Stacheldraht um den Fuß gewickelt, als ich das gelesen habe.
Fackeln und die Mischgabeln bereitgelegt, ja.
Ja.
Ja, ich hoffe, Sie erforschen das so in einer großen unterirdischen Anlage, die absolut narrensicher ist und wo nicht schiefgehen kann. Gut.
Die sind ja alle geheim, also da
wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht, genau. Ja.
Stehen die nicht in Norwegen alle rum? So in die Berge hinein?
Ja, und wie heißt dieser im Brieselanger Forst? Da ist auch eine.
Nein. Keine Ahnung, ich wollte gerade Svalbard sagen.
Verschwörungsmythen.
Okay. Nee, in Norwegen gibt es, ich meine, das ist in Norwegen tatsächlich, da haben sie so eine Samenbank.
Das ist übrigens auch gemein, weil das Ding nämlich auch
gerade ganz kurz sagen, dass es um Pflanzensamen geht, bevor hier falsche Gedanken auch. Also tatsächlich so eine Art künstliche Permafrost-Anlage, in der man versucht, die Pflanzenspezies zu konservieren. Da gibt es ein paar Forschungen. Ja. Ich meine, das ist in Norwegen, kann mich aber täuschen, aber so in der Nähe des
Polarkreises.
Genau, in der Nähe des Polarkreises.
Also es gibt es gibt ja mehrere Webseiten, die die Sea Levels anzeigen. Ich bin gerade auf coast.noaa.gov und da habe ich einfach mal 10 Feet hochgeschoben und dann ist New Orleans weg. Einfach mal weg. Ist einfach unter Wasser.
Das braucht eigentlich nur noch einmal einen weiteren tropischen Sturm. Im Endeffekt.
Ja, dann ist es quasi so weg, aber ich meinte, es ist dann unterhalb des Wassers, ist es unterhalb des Wasserspiegels dann. Wir befinden uns direkt, also wir sind auf dem Weg in die Dystopie, definitiv.
Ja, ja.
Das ist völlig fraglos, das ist ganz komplett fraglos, das ist einfach so.
Also die Veränderung, die in der Vergangenheit vielleicht langsamer passiert sind, die beschleunigen sich halt. Und wenn man, also das ist wahrscheinlich auch nicht wirklich jetzt fundiert, weil, wie gesagt, keine fachliche Ahnung. Aber wenn man jetzt einfach nur annimmt, dass die sich genauso weiterentwickeln wie jetzt gerade, auch mit der Geschwindigkeit, dann müssen wir Menschen einfach viel, viel besser noch lernen, mit Veränderungen umzugehen, weil die uns sonst einfach überrollen wie so eine Welle. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel Anpassungsarbeit leisten und da sind normale Leute nicht so gut drin. Also, Marie, du hast ja auch gerade gesagt, dass die Regierung da dieses Gebiets, das du da angesprochen hast, nicht an den Klimawandel glaubt. Also Menschen sind halt wahnsinnig schlecht darin, sich eben solchen Dingen auch zu stellen. Und da gibt es eben viele, die sagen, okay, wir negieren das erstmal, wir machen so weiter wie bisher. Veränderung? Nö, nicht mit uns. Warum denn? Passiert doch gar nichts. Also das sind natürlich immer Szenarien, die man da so einbeziehen kann.
Ganz kurz politisch noch, die Weltordnung, glaube ich, wird eine andere sein.
Das wäre eben auch die Frage, die zu stellen ist, weil ich habe das Gefühl, wir schauen gerade wirklich dem Sterben einer Supermacht zu mit den USA.
Wir schauen der Bildung einer Autokratie einer neuen hinzu. Ja. Also ich sehe die Vereinigten Staaten von Amerika und gerade wenn ich jetzt dystopisch in die Zukunft schaue für ein fiktives Bild, würde ich ganz klar sagen, das wird ein autokratischer Staat.
Oder aber auseinanderbrechen.
Oder auseinanderbrechen.
In Küsten, die sich irgendwie abspalten, also Ostküste, Westküste.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, genau. Und in der Mitte ist halt, genau, weil solche Sachen sind ja auch ganz oft so Pendelbewegungen. Also wir hatten, glaube ich, in der Vergangenheit ein Pendel, was eher so in Richtung Demokratie ausgeschlagen hat in den vergangenen Jahrzehnten. Und jetzt seit einigen Jahren schlägt es eben zurück. Es kann natürlich auch sein, dass Menschen dann feststellen, um Himmels Willen, was haben wir da gemacht? Autokratie, Hilfe. Und dann natürlich eine Gegenbewegung starten und dann erstmal vielleicht wieder entdecken, was sie an der Freiheit hatten, die sie jetzt nicht mehr haben.
Das würde ja eine Aufrüstung der anerkanadischen Grenze dann bedeuten, weil die Kanadier würde ich dann weiter demokratisch verorten, die sich dann gegen amerikanische Raumgreifungen dann vielleicht zur Wehr setzen.
Ja, mir fällt gerade ein, ich habe mal einen Pilot gemacht für den Sci-Fi Channel. Und zwar, das sollte eine Serie sein, die kommt rüber wie eine Nachrichtensendung und die Nachrichtensendung ist aber im Jahr 2050. Mhm. Und da sollte auch ein Alien dabei sein, was eine Handpuppe ist und eben ein Moderator. Und da war es zum Beispiel so, dass, dann haben wir gesagt, wir machen einen Pilot, aber nur als Hörspiel, weil es zu drehen jetzt zu teuer wäre. Wir machen es nur als Audio. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Das ist auch wirklich sehr, sehr lustig geworden, wie ich finde. Und da war auch ein Bericht über Amerika. Und zwar hatten wir da, glaube ich, das so gemacht, dass Trump mittlerweile den 5. Klon hat. Ja. Also er ist King Clone Trump the 2nd, 3rd, 5th oder irgend sowas. Ja. Und regiert über Groß-Texas. Und das ist quasi der eine Teil von Amerika. Und dann gab es den anderen, den wir noch nicht benannt haben. Und wir hatten auch Deutschland wieder getrennt. Und zwar in Deutschland und Oststolz.
Oh, Oststolz. Ja, ich verstehe, wo es herkommt.
Ja. Ja, genau. Und ich weiß, es ist alles sehr klischeebeladen und natürlich nicht alle Ossis, um Gottes Willen. Das sieht man ja gerade bei den Demos. Das ist der absolute Wahnsinn, sich das zu trauen, zu 50st.
Bitte unterstützen.
Das ist ja wirklich unglaublich mutig. Ich habe da den allergrößten Respekt. Definitiv. Aber das war eben so, also wenn die AfD überall dort an die Macht kommt und dann den Freistaat Thüringen ausweiten möchte. Da fällt mir gerade ein, da haben wir da tatsächlich drüber gesprochen und dann gab es da noch so eine Rubrik, wo zurückgeschaut wurde auf das Jahr 2018, wo dann mit sehr viel Ironie beschrieben wurde, wie Autos damals funktioniert haben. Oder dass es überhaupt Autos gab. Und dass man sich da wirklich Individualverkehr in dieser Wahnsinnigkeit leisten konnte. Ja. Das waren interessante Gedankenspiele. Die Pointe an dem ganzen Ding ist letztendlich das, dass wir das Hörspiel so gut gemacht haben, dass Sci-Fi gesagt hat, wisst ihr was, da machen wir gar keine Serie für eine Viertelmillion, da machen wir einen Podcast für 500 Euro. Dann haben wir abgesagt.
Das ist das, was man hören will, ja.
Das ist genau das, was man hören will. Wir machen nie wieder ein Hörspiel als Pitch. Genau, aber was mir bei dem ganzen Ding da so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist, wobei ich natürlich nicht weiß, wie das bei Rollenspiel ist, das könnt ihr mir vielleicht beantworten. Wenn ich jetzt einen Roman oder ein Skript schreibe, möchte ich erstmal wissen, worum geht's mir denn? Mhm. Was will ich denn eigentlich? Was will ich denn? Ja? Also, was will ich? Und will man bei einem Rollenspiel auch etwas? Oder sagt man einfach nur, das ist jetzt eine große Sandbox und dann gucken wir mal?
Das auch bei Rollenspiel gibt es Intentionen und Dinge, die man aussagen möchte, mal mehr, mal weniger. Manchmal ist die Aussage ganz einfach, wie du kannst die Welt verändern und bist mächtig. Das ist die Aussage der meisten klassischen Fantasy-Rollenspiele. Aber es gibt auch Rollenspiele, die sagen, deine Vernunft ist nur hauchdünn und eigentlich wirst du von deinen Emotionen kontrolliert. Und es gibt Rollenspiele, die sagen, dass Pubertät und Erwachsenwerden für Menschen so ist, wie sich in ein Monster zu verwandeln. Und das sind alles also wirklich ganz eindeutige Spiele, die das als Metaphern, was man spielt, verwenden, um klare Aussagen zu machen. Also Rollenspiel kann auch wie Romane funktionieren. Und das ist teilweise in die Settings. Und Rollenspiel können ja noch einen Schritt weiter gehen, in die Regeln reingebacken, dass Regeln sich verändern und auf bestimmte menschliche Eigenschaften beziehen. Das kann ganz spannend sein. Und und die Sache wäre die Aussage eben einfach, wir sollten uns darüber nachdenken, wie die Zukunft wird, damit wir Resilienz aufbauen können. Weil, also ich bin vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich sage, für das meiste, um es aufzuhalten, ist zu spät. Aber abmildern und eine Resilienz aufbauen.
Meine Frage zu dem Ding wäre, erzählt man grundsätzlich, es gibt immer Hoffnung, denn die Hoffnung stirbt nie? Oder wollen wir eigentlich letztendlich, wie soll ich sagen, nicht das Gegenteil, aber so rütteln, dass es fast schon, dass es wahrscheinlich wie ein Zeigefinger wirkt?
Ich bin tatsächlich eher dafür, zu sagen, mit den richtigen Schritten kann man Sachen verbessern. Und mit der richtigen Art und Weise miteinander umzugehen. Ich finde es schon, ich habe auch eine Schwäche für Postapokalypse, wo man gefühlt dann teilweise irgendwie seit zwei Wochen ist das Benzin alle und sofort haben alle nur noch irgendwie einen Lendenschurz und Stacheln an Kleidung.
Ich fand auch Postapokalypse viel lustiger.
Ja, die Welt geht unter, weil eine Frau gesungen hat auf der Bühne. Der Ton war zu hoch. Ich weiß es nicht, wie die Postapokalypse aussieht. Aber ich denke mir immer, es wird doch auch in einer Postapokalypse Menschen geben, die veranlagt sind und sagen, also wenn wir sinnvoll zusammenarbeiten, können wir doch sehr viel mehr erreichen, als wenn wir mit der Shotgun auf die Jagd nach anderen Menschen gehen.
Ist das die Mechanik dieses Spiels vielleicht sogar?
Ich würde sagen, sollte ein Spiel sein, das das belohnt. In jeder Hinsicht.
Das Zusammenarbeit und genau, das Problem, was wir ja gerade haben, Huxillas korrigiert mich, ist, dass er sagt uns doch der Dirk van den Boom, unser Politikwissenschaftler immer, Demokratie und Kompromisse dauern sehr lange und sind nie perfekt, sondern immer Kompromisse. Und in so einer Situation, wie sie jetzt uns gerade im Kopf schwebt, sind ja Kompromisse wahrscheinlich oftmals vielleicht auch ein Problem, weil dann halt einfach noch mehr Leute sterben. Aber wir müssen ja trotzdem zu einem Konsens kommen. Heißt das, der neue Konsens ist dann der gute König?
Also, es kommt drauf an, wie krass du das anlegst und was du für eine Basis nimmst. Also wenn du jetzt als Basis nimmst, die Weltordnung hat sich zwar verändert, aber es gibt noch Europa, es gibt in ein paar europäischen Staaten auch noch sowas wie eine funktionierende Demokratie. Da gibt es noch Leute, die auf der Basis zusammenarbeiten können, das ist das eine. Aber wenn du jetzt sowas annimmst wie bei The Walking Dead oder so, wo es wirklich nur noch darum geht, Gruppen zu bilden, die dann so und so mit der Welt umgehen, also entweder indem sie zusammenarbeiten und noch sowas wie Menschlichkeit walten lassen oder indem sie als marodierende Banden irgendwie durch die Gegend ziehen und nur noch gucken, dass sie und die Allernächsten genug auf dem Tisch haben oder so. Also es kommt immer drauf an, was für eine Basis du da annimmst.
Was glaubt ihr denn?
Ja, ich habe gerade, also für das Spiel habe ich gerade so mal so eine Idee, die mir gerade so kam, weil ich war jetzt gerade auch wieder so auf dem Cyberpunk-esken Pfad. Wir müssen jetzt den chinesischen Großkonzern, der uns allen die Elektroautos verkauft, für die Kinder in Afrika die Erze schürfen, und wir müssen diesen Konzern zerstören. So ein klassisches Cyberpunk-Szenario, wo dann 7 Leute losgehen und dann diese ganze Firma vernichten. Aber ich habe gerade so gedacht, wenn wir diese humanistische Ebene mehr bedienen wollen, hatte ich gerade so spontan den Gedanken, vielleicht gibt es 2070 tatsächlich wieder sowas wie die Illuminaten, die tatsächlich sich zusammenfinden und im Hintergrund Pläne schmieden.
Also die wirklichen Illuminaten.
Ja, also wie sich dann wieder so nennen, Neo-Illuminaten, was auch immer.
Eine Verschwörung zum Guten?
Eine Verschwörung zum Guten. Mhm. Das finde ich ein ganz reizvolles Ding, und dann ist man sozusagen Agent einer Verschwörung des Guten in diesem Rollenspiel, und dann kann man das ganze Ding theoretisch global ja aufziehen. Dann haben wir genau diese NWO, die ja aktuell immer so als Verschwörungserzählung natürlich herumgeistert.
Und dann werden sie alle sagen, ich hatte recht.
Ich hatte recht. Aber
das ist eine ganz, 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 ganz tolle Idee.
Und dann ist aber eine gute Verschwörung. Und dann kannst du so ein Rollenspiel auch mal anlegen, dass du einen Auftrag bekommst, Fluchtwege von Mexiko über Kanada in die demokratischen Staaten von Amerika zu machen. Oder
das ist so eine geile Idee, da geht mir sofort der Kopf auf.
Ja.
Also eine Organisation gegen Grenzen, gegen Ungleichverteilung.
Für die Menschlichkeit und die Menschen.
Freiheit und Demokratie.
Da ist die Hoffnung nämlich eingebacken, und dann kann nämlich alles drumherum so schrecklich sein, wie es nur will, in Anführungsstrichen. Weil wir uns innerhalb dieser Bubble bewegen, die vielleicht auch eventuell von irgendeiner Werwolf-Gruppe infiltriert wird. Na, also Werwolf wie das Spiel Werwolf, meine ich jetzt. Ne? Also, Ja, nicht wie ein echter Werwolf.
Das ist nämlich, es gibt das Spiel Werwolf und da spielt man die Verschwörung zum Guten. Die Werwölfe sind die Guten.
Ah, ach so. Nein, ich dachte, dieses Spiel, wo man dann wo man genau die Augen zumacht und jemandem auf die Schulter tippt und so. Aber das fände ich wirklich toll, weil wir dann alle uns zumindest erstmal einig sind, was wir erreichen wollen. Das ist gut, weil ich glaube, sowohl in einem Roman oder in einem Skript oder sonst wo, eben auch im Rollenspiel, ist es wirklich gut, wenn wir erstmal ein gemeinsames Ziel haben. Das hilft wirklich. Und ob das jetzt Sauron besiegen ist oder den Ring ins Feuer werfen oder erstmal die Adler fragen, ob sie vielleicht Lust haben, das finde ich super. Finde ich ganz, ganz toll.
Und da kann man trotzdem, finde ich, viele Tropes aus dem Cyberpunk kann man, glaube ich, da einbauen, ohne dass man jetzt sagt, man klaut, weil das sind ja die Entwicklungen, in die wir gehen. Das mobile Internet haben wir jetzt in der Tasche. Jetzt gibt's die ersten, wie heißen denn? Nicht Virtual Reality, sondern nicht Enhanced
Mixed
Reality.
Die Dinger genau,
Die Dinger halt, die dann auch die Apple-Brille, die dann auch immer kleiner wird. Ob die dann schon implantiert werden muss, weiß ich nicht. Aber so die AirPods sind ja auch nur noch so groß. Also die Miniaturisierung von Technologie funktioniert ja. Und also all diese Elemente kann man natürlich einbauen. Und Hacker wirst du auch brauchen. Ich glaube, egal wie die Welt sich verändert, das Digitale wird ja nicht verschwinden. Also diese Elemente kann man natürlich haben. Und je nachdem, wie die Illuminatenzelle ist, in der man gerade ist, haben die halt viele Möglichkeiten, ihre Agenten zu unterstützen oder weniger Möglichkeiten. Oder es kann darum gehen, sich weiter auszurüsten.
Wäre das nicht nett, wenn die Zentrale von diesem ganzen Ding eigentlich eine KI ist, die aber eben nicht sentient ist, eine im positiven Sinne funktionierende KI, weil wir haben ja die ganze Zeit, Moment, das macht ja Theresa Hanik mit ihrem Buch.
Ja.
Scheiße. Ne? Aber ja, also sowas also, in der Art.
Wie man das, was als KI jetzt bezeichnet wird, man muss ja brauche ich euch nicht erklären, aber lieber Chat, es gibt ja einen Unterschied zwischen der generalisierten KI, also der wirklichen künstlichen Intelligenz, einer selbstbewussten
Maschine. Ich meine nicht den
Chatbot. Und dann gibt es die Variante von dem, was wir heute KI nennen, was einfach nur Maschinenlernen ist im Grunde. Das für viele Leute eine Blackbox. Vor allen Dingen definitiv auch für die Leute, die dran arbeiten.
Aber das wäre ganz spannend, weil dann könnte man sagen, dass diese NGO, also diese modernen Illuminaten, für die man einen sehr coolen Namen braucht, der wie Illuminaten klingt, aber nicht Illuminaten ist, dass die sozusagen im positivsten aller Sinne ihren Frieden für die Nutzbarkeit einer künstlichen Intelligenz gemacht haben und eigentlich Überbringer einer frohen Botschaft sein könnten, was man wieder übertreiben kann, wenn es dann schon in eine neue Religion geht, was natürlich andere Leute, andere Kräfte dann immer so sehen werden, so wie man jetzt die Grünen auch verteufelt, ne, mit ihrer Ideologie und so weiter. Aber dass man sagt, wir sind so weit gekommen, so ein bisschen Star Trek-mäßig, dass man sagt, mit diesen Lösungen, die wir hier haben und der Organisation, wie es theoretisch möglich wäre, wenn alle mitmachen würden, wissen wir, es würde funktionieren. Mhm. Das Problem ist, du brauchst Evangelisten. Ja? Du musst halt da rausgehen, musst Leute überzeugen, die müssen mitmachen. Wenn nicht genug mitmachen, funktioniert es nicht. Und wir haben dann genauso wie jetzt auch diese Leute, die halt nach wie vor sagen, es gibt zwar nicht mehr viel Benzin, aber das bisschen, was da ist, ist meins.
Ja, warum soll ich verzichten?
Ja,
genau. Hättet ihr denn Lust, da die EU noch so mit reinzubringen, weil ich finde dieses Spannungsfeld zwischen einem demokratischen Geheimbund, also diesen neuen Illuminaten und einem Staatengebilde wie der EU so spannend, weil wir ja sicherlich erleben werden, hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten, dass die EU jetzt wirklich erwachsen wird. Da werden vielleicht auch ein paar, die es nicht wollen, die es anders sehen, so wie Ungarn vielleicht auf der Strecke bleiben. Oder aber es, was zu wünschen wäre, es gibt wieder mehr Demokratie in Ungarn. Auch das ist ja eine Möglichkeit, dass dann die freiheitlichen Kräfte unterstützt werden. Aber ich finde so dieses Spannungsfeld von Leuten, die nach außen hin ganz diplomatisch auf Staatenebene politisch agieren müssen und denen das, wie du gesagt hast vorhin, aller Dirk van den Boom immer alles zu langsam geht. Mhm. Und die dann sagen, wir brauchen vielleicht noch sowas wie so eine schnelle Eingreiftruppe, so ein Geheimbund, der, wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann sozusagen übernimmt und dann vielleicht auch Sachen macht, die wir so nach außen hin gar nicht machen dürfen. Aber manchmal ist es halt nötig.
Ich fände es, also nicht, dass dir ich mir wagen würde, dir zu widersprechen. Ich fände es fast ein bisschen spannender, dass diese, dass das ist, was alle sehen. Es gibt diese Regierung und dann kann man aber mitbekommen, wie die Schattenkräfte, so nenne ich sie jetzt mal, also die negativen Schattenkräfte, also Milliardäre, denen alles egal ist, Hauptsache der eigene Profit steigt und ob Menschenleid dahinter ist, ist mir egal, Einfluss nehmen über Fake News, über Kampagnen-Settings, also genau das, was wir jetzt ja gerade auch schon erleben. Das ist der eine Einfluss auf diese Demokratie, die sich dagegen wehren muss. Und dann gibt es aber, ohne dass die das wissen, die PolitikerInnen, eben diese neue Neo-Illuminaten-Geheimbund-Rosenkreuzer.
Oh, bitte nicht die
Rosenkreuzer. Die Illu-Kreuzer, ich habe keine Ahnung.
Ich bin auch schon mal überlegen, aber quasi jeder Begriff ist schon belegt, wenn man anfängt, ein bisschen was
zu schauen. Können wir das mal kurz auseinandernehmen? Alexa, weißt du, was Illuminati heißt? Ist das die
Erleuchteten? Ja, die Erleuchteten, ja, ja, genau. Also es war eigentlich um 1780 rum für ein paar Jahre ein Bund, der sich da zusammengeschlossen hat von Menschen, die gedacht haben, die Welt sollte eigentlich mit Vernunft regiert werden und es sollten kluge Entscheidungen getroffen werden und die haben sich eben zusammengetan und haben da Dinge überlegt, sind aber relativ schnell den Fürsten auf die Nerven gegangen und dann gab es sie auch bald nicht mehr.
Adam Weishaupt war da der Vordenker und das war Neuless in Bayern und der bayerische König fand das auch nicht so toll, dass da plötzlich demokratisch freiheitliche Gedanken aufkamen. Das hat dem Adel gar nicht gefallen. Also die waren sehr, sehr kurzlebig tatsächlich, aber deswegen ist dieser Begriff so schön gesetzt. Die wollten sich halt für ein humanistisches, aufgeklärtes, freiheitliches, demokratisches, denkerisches Leben einsetzen.
Ja, aber die haben sich ja den Namen deswegen gegeben, weil sie eine Agenda hatten, wozu das erleuchtet passt. Und deswegen meinte ich, wenn man einen Namen überlegt, ist zumindest meine Herangehensweise immer, was ist denn das deutsche Wort, was ich aussagen würde? Und dann überlege ich, klingt das auf Griechisch oder Lateinisch oder Altnordisch besser? Ich weiß, es ist total pragmatisch.
Alles klingt aber auf Altnordisch besser.
Meistens. Das heißt also, diese NGO, die wir da haben, die würden sich ja nicht als erleuchtet bezeichnen. Die werden irgendwas mit Entwicklung, was heißt denn Entwicklung auf Latein? Weiß das jemand?
Ja,
also sowas.
Ja, das müsste, ja, so wahrscheinlich. Hilfe.
Ja, na, sorry, ich kann kein Latein, aber.
Die Progressiven.
Oh nein. Dann meinen sie wieder unsere drei Probleme.
Progressus ist jetzt auch nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Ja, Progressus. Ich bin vielleicht, also Namensfindung finde ich mit das Schwerste dann für sowas und das abzuklären. Also ich denke vielleicht eher in die Richtung diejenigen, die ein Licht behüten oder die Lampe halten.
Aber das ist mir zu religiös. Ich weiß aber nicht warum. Aber das ist mir irgendwie.
Weil man direkt bei Leuchtturm.
Ja, genau.
Sowas ist okay. Aber Namensgebung ist vielleicht am Ende etwas, was der Schlusspunkt ist. Also finde ich. Aber ich finde die Idee mit der Verschwörung zum Guten wirklich schön. Und ich musste ein bisschen, das klingt jetzt erstmal blöd, an Kingsman denken. Weil da ist zwar ganz viel Schlock und Sexwitze und sowas oben drüber, aber die Grundidee ist ja, dass einfache bürgerliche Leute einen Geheimdienst gegründet haben, weil sie gesehen haben, die Nationalstaaten machen es nicht. Beziehungsweise die werden immer nur ihre eigenen Interessen vertreten und nicht die der Menschheit. Also dass es auch nichts was ist, was irgendwie von der EU gezielt in Bewegung gesetzt wurde, sondern etwas ist, wo einfach ganz normale Leute, die auch nicht zwingend in einem Amt oder sonst irgendwas sind, gesagt haben, wir tun uns zusammen.
Ich bin aber die Vernetzung und die politische Ebene trotzdem spannend. Aber ich finde auch, die müssen es müssten unterwandert sein so ein bisschen. Aber das finde ich halt spannend, weil dann kannst du immer wieder im Worldbuilding insbesondere, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man eine Party hat von 6-7 Leuten, die dann Nachrichten gucken und so, dann kriegst du halt mit, wie Fake News und eine Regierung, die sich dagegen versucht zu wehren und nicht klarkommt.
Naja, es ist halt schon ein interessantes Spannungsfeld, ne? Also wenn Leute tagtäglich erleben, was auf der politischen Bühne halt alles nicht geht oder zu langsam geht oder egal was du versuchst, dann eben doch zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn du dann sagst, wo fängt eigentlich das Recht an, sich gegen solche Dinge aufzulehnen? Das ist ja auch eine spannende Frage. Was machen wir denn, wenn Und ich hoffe, das ist keine Frage, die wir uns bald stellen müssen, wenn in einem Bundesland ein Faschist in der Landesregierung ist.
Frage der Notwehr sozusagen.
Ja, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du wirklich Widerstand leisten musst und vielleicht auch dich da über Gesetze hinwegsetzen musst, darfst, kannst?
Ich habe mal eben beim ganz popligen Google-Übersetzer rumprobiert und kam auf verborgene Gerechtigkeit, Justitia Occulta, klingt, finde ich, ziemlich cool. Dann Griechisch ist Kacke. Hier, geheime Freiheit, Libertas Arcana, finde ich interessant. Das Geheim heißt Geheim Arcana? Ach, die Arkanen, die versteckten Künste.
Ja, 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 klar.
Das ist also geheime Freiheit, Libertas Arcana, finde ich, klingt ziemlich cool. Also ich glaube, also Latein ist dann natürlich immer irgendwie gut, ne? Weil es klingt immer irgendwie mystisch. Und da alles, was verborgen ist, immer auch gleich so einen magischen Touch kriegt, zumindest wenn man es in Latein sagt, finde ich ziemlich cool.
Das stimmt.
Ich glaube nicht, dass das schwierig ist, was zu finden.
Also ich bin erstaunt, dass Rom nicht früher untergegangen ist, weil man ständig aus Versehen Dämonen beschworen hat. Sobald man etwas auf Lateinisch sagt.
Die waren damit beschäftigt, sehr viel Blei zu sich zu nehmen und wurden einfach immer verrückter. Die Theorie gibt es doch, glaube ich, ne?
Blei war sehr beliebt.
Ja, die haben ihre Bleirohre. Löffel
und Rohre und Becher. Die
Schminke.
Die waren aber auch im Grunde genommen sehr erfolgreich, weil sie meisten Länder, die sie eingenommen haben, einfach machen lassen. Die haben aber gesagt, sag mal, dass du Römer bist und dann kannst du weitermachen wie der Welt. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann bin ich jetzt Römer.
Und wenn du für mich stimmst, bist du auch auf einmal Bürger.
So, und das war...
Und also jetzt nimm diesen Löffel Blei.
So, ja, also
gegen deine Syphilis, so.
Der, ein sehr, sehr großer Pragmatismus in ihrer Variante der Kolonisierung.
Definitiv.
Ich finde das eine ganz tolle Idee, Alexander, wirklich. Das ist wirklich eine Kopfaufmach-Idee. Die ist so gut, dass ich sofort denken würde, in einer Redaktionskonferenz würde jetzt jemand sagen, das ist ganz toll, Alexander, behalt das mal, aber lass uns noch mal komplett neu denken. So
Gott,
gut ist
nein!
Die. Ja, kennt ihr das? Ja? Nee, lass uns noch mal komplett, jetzt vergessen wir das alles mal. Komm, dann reißt ihr immer von dem Flipchart die Seite runter, dabei reißt die leider auch so ein bisschen oben schräg ab.
Kaputt, ja.
Und jetzt machen wir noch mal komplett neu. Leute. Und da gehe ich dann.
Welt.
Ja, so, hier mal. Welt. Und da gehe ich dann.
Was machen wir denn, wenn der Klimawandel nicht eintritt?
Ja, so. Was machen wir dann, wenn der Merz recht hat? Eine Welt, in der Merz immer recht hat. Das ist doch mal hier. Ja, komm, Leute, Vorschläge.
Wenn wir alle Landwirte sind. Alle. Mit günstigen Diesel.
Also die ist wirklich, ich finde die extrem charmant. Und vor allem, ich will ja auch in Computerspielen und so nie der Bösewicht sein. Darum konnte ich GTA nie spielen. Es ging einfach nicht. Ich hatte einfach keinen Bock. Und ich konnte nur wie heißt es denn gleich, wo du der Assassine bist? Assassin's Creed. Das ging auch immer nur, wenn der Plot so war, dass ich das Gefühl habe, ich mache grundsätzlich was Richtiges. Ich kann nicht mal bei Counter-Strike Terrorist spielen. Es geht einfach nicht. Ich krieg's nicht hin.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Kommt mir das sehr zu Pass, diese Idee. Finde ich wirklich toll.
Und ich finde es auch gerade bei Rollenspiel finde ich es immer gut, wenn man nicht einfach generell sagt, hier ist eine gigantische Sandbox, sondern wenn man erstmal sagt, die Leute, die wir spielen, sind solche Leute wie diese und sie haben eine bestimmte Mission, die sie machen. Mhm. Wir sind aber schon wieder kurz vor Ende, deswegen würde ich langsam die Kiste so ein bisschen vorsichtig zumachen. Ich will sie nicht wegstellen, ich will nur gerade langsam an den Deckel drauf zu tun, damit kein Staub drin landet, bis wir das nächste Mal drüber reden. Es sind noch so viele Dinge hier, ich habe ja noch so viele Dinge. Was passiert eigentlich mit den Superreichen? Also die Milliardäre werden nicht ärmer werden, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Aber für mich ist fast so ein bisschen die Frage, haben sie unterirdische Bunker?
Ja.
Oder sind sie im Weltall?
Beides. Ich glaube, unter- und oberirdische, da könnt ihr auch danach googeln. Da gibt es gerade erst einen Artikel, wie heißt der Facebook-Typ nochmal?
Zuckerberg.
Ja, die Zuckerbergs dieser Erde sich vorbereiten. Also nicht eher persönlich, glaube ich jetzt, aber so diese Art von Reichtum, Geldadel. Und das ist wirklich krass.
Mhm.
Das ist unfassbar. Und so werden die wohnen, glaube ich. Dann brauchst du natürlich eine monströse Security.
Und wie hält man die bei der Stange, wenn sie von dem Geld sich in der Welt nichts mehr irgendwie besorgen können? Mhm. Dann fangen die Leute an überzulegen, ja, dann brauchen die ein Implantat, das sie umbringt, wenn sie sich meinen Befehlen widersetzen. Und dann ist so, okay, ihr habt in einem 10-Schritte-Plan in die absolute Dystopie einfach 5 Schritte übersprungen.
Cool. Yep.
Verdammt. Ich habe hier, gerade eben hatte ich auf Instagram ein sehr schönes Bild genau zu diesem Thema gefunden. Ich glaube, das kann man nicht erkennen. Das sind Leute auf einer Burg, die schauen nach unten und schauen quasi in den Burggraben hinunter und sagt, no one has dared to storm the castle since we filled the moat, also den Burggraben, with actors who need help with the self-tape. Das ist wahrscheinlich ein Editorenwitz. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele 100.000 Menschen uns in der Firma auch immer gefragt haben, kannst du mir mit meinem Demoband helfen?
Ach so.
Ja. Und die wurden also alle da unten in diesen Burggraben reingestellt. Jetzt und da kommst du nicht durch.
Unmöglich.
Keine Chance.
Das ist wie das Problem anderer Leute fällt. Das ist halt einfach eine Aura, das
Problem
jede Person
anderer Leute fällt. Ja.
Von Douglas Adams. Also
ja, super geil.
Es gibt einfach Dinge in dieser Welt, die sind schlimmer als Pest und Cholera. Und dazu gehört Smalltalk zum Beispiel.
Ja.
Oder Demo-Tapes. aber.
Ja, bitte, gerne.
Natürlich nicht ernst gemeint. Aber wir müssen vor allen Dingen am Ende noch darüber reden, wo man vor allen Dingen auch mehr von euch findet. Weil zum Beispiel Herr und Dame oder Dame und Herr Hoaxilla sind Podcaster und zwar nicht nebenbei, sondern ihr seid jetzt selbstständig damit.
Mhm. Ja, hauptberuflich Podcaster.
Ich hab's nicht besser gewusst.
Das ist ein krasser Schritt, ja.
Funktioniert aber sehr gut. Wir haben eine super Community und für alle, die uns noch nicht kennen und die interessiert sind, geht einfach mal auf hoaxilla.com. Da findet ihr eigentlich alles zu uns. Wir sind bei den Podcast-Plattformen, würde mir keiner einfallen, es sei denn, es hat sich in den letzten 3 Stunden eine neue Podcast-Plattform gegründet. Was auch sein kann, da bin ich da gerade nicht. Da sind wir überall zu finden. Und in den sozialen Netzwerken sind wir auch überall außer auf X, weil da möchten wir nicht mehr sein.
Kann ich verstehen.
Das Geile an Hoaxilla, wenn ich das mal anstatt euch sagen darf, ist, dass es halt ein System ist, wo die Leute, die ein bisschen was dafür geben wollen, was geben und es dafür für alle umsonst ist.
Und zu 99% werbefrei. Also das wir ist haben halt so gut einfach Werbung drin.
Das finde ich ein ganz, ganz, ganz tolles System. Also wirklich absolut großartig. Ist ja eigentlich bei Orkenspalte auch so im Endeffekt, oder?
Es ist sehr ähnlich. Wir haben ziemlich wenig, was nur für unsere Patrons ist. Und also weit über 90% von allem, was wir machen, ist auch öffentlich für alle.
Solidarisches System.
Das ist falls sich jemand wirklich das anschauen will.
Offensichtlich.
In unserem Fall bei Hoaxilla. Weil es kam gerade auch im Chat so, ja, aber man muss da aufpassen, wie man das schreibt und wie man das anlegt. Nicht, dass das dann irgendwie wirklich so wie eine echte Verschwörung oder der ganze Kram ist.
Ja, gut. Ja, davon no waren worries. Wir immer. Genau. No worries. Wir wollen nichts in die Welt setzen. Ja, genau. Das,
es ist eine geheime NGO, aber keine. Es ist, ja, eine Verschwörung ist es ja eigentlich gar nicht. Ehrlich gesagt. Es ist eine Strömung.
Eine selbstorganisierende Gruppe mit gleichen Interessen. Wir werden
Alexa,
sehen.
Die Black Sweet Stories musst du doch erwähnen.
Ach so.
Muss ich dir das jedes Mal?
Oh, wer so Literatur von Edgar Allan Poe mag, E.T.A. Hoffmann und so Common License verfügbaren AutorInnen und die von mir vorgelesen hören möchte, kann das bei blacksweetstories.com tun oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Die alten Folgen sind nämlich wieder da und es gibt auch bald neue.
Sehr schön. Und ja, ich gehöre dazu. Aber ich muss erst das Silmarillion fertig hören.
Natürlich. Ja. Ich habe auch noch ein Anliegen, falls da jetzt noch 2 Leute gerade sind, die davon noch nicht gehört haben, weil ich sie noch nicht totgenervt habe damit.
Wir müssen da auf jeden Fall drüber reden, ja.
Das wäre schön. Wir haben noch 1 Minute, glaube ich. Ne?
Ja.
Also, wir haben eine Streaming-Serie für Paramount gemacht, die heißt Kohlraben Schwarz, die wahnsinnig vielen Leuten extrem gut gefallen hat. Was, würde ich mal sagen, so neben Bernd das Brot war es so das Ding, was wir gemacht haben in den letzten 25, 30 Jahren, was den meisten Leuten sehr, sehr gut gefallen hat und vielen Spaß gemacht hat. Und dann hat Paramount USA entschieden, dass sie mehr Geld einnehmen, wenn sie alle, also die meisten nationalen Produktionen weltweit einstampfen und in den Schrank sperren. Mhm. Das ist ein Steuersparmodell, das in Amerika zurzeit noch funktioniert, dem auch sehr viele Filme zum Opfer gefallen sind. Ne? Da gibt's Bad Girl und zuletzt dieser Film, den ich unbedingt sehen wollte, mit Wile E. Coyote und dem Roadrunner. Mhm. Super traurig finde. Und somit wir auch. Also wir sind in bester Gesellschaft, aber nicht, dass wir das unbedingt wollten. Und jetzt hat sich eine Gruppe von Fans von unserer Serie Cool Ram Schwarz zusammengetan und wirklich eine, innerhalb, glaube ich, von 48 Stunden haben die eine Website www.kohlrabenschwarz-fans aus dem Boden gestampft. Jeden Tag kommen da irgendwie neue Artikel. Es gibt jetzt schon Episodenguides auch für die Hörspiele und es ist völlig wahnsinnig. Aber was die sich auf die Fahne geschrieben haben, ist, sie wollen das ZDF dazu nörgeln, dass es unsere Serie übernimmt. Und von, also vom Thema her, es geht ja um Märchen und Sagen, also um das kollektive Gedächtnis. Und von der Besetzung her mit Michael Kessler, Bettina Zimmermann und vielen anderen ganz, ganz großartigen Leuten ist das schon sehr geil fürs Öffentlich-Rechtliche. Außerdem wäre es dann für alle sichtbar in der Mediathek. Das Problem ist, man muss dann dem ZDF schreiben. Also man muss da halt eine Mail hinschreiben. Ich würde gerne Kool Ram Schwarz im ZDF sehen. Man kann auch Briefe schreiben. Und es sind schon, glaube ich, ein paar hundert dort angekommen. Wir wurden auch schon gehört. Und es gab auch schon eine Rückfrage, die bis zu mir kam. Was zur Hölle ist denn das eigentlich? Das ist total großartig. Und vor allem glaube ich, man tut tatsächlich den Leuten in der Zuschauerredaktion was Gutes. Weil die normalerweise nämlich nur Briefe bekommen von Leuten, die sagen, ihr habt schon wieder gegendert und außerdem möchten wir gern mehr AfD im Fernsehen haben. Also die freuen sich, wenn sie auch mal einen positiven Vorschlag bekommen. Also falls irgendjemand von euch 45 Sekunden seiner Zeit opfern möchte, weil ihr die Serie gesehen habt und sie unterstützen wollt für eine zweite Staffel oder weil ihr sie noch nicht gesehen habt und sie gerne umsonst sehen wollt, dann klickt auf kohlrabenschwarz-fans.de, klickt dann auf den Mail-Button, das ist direkt auf der Startseite und schreibt Hallo ZDF. Ich möchte auch Kool Ram Schwarz im ZDF sehen. Ich finde das gut. Bitte mach das gerne direkt morgen. Und ja, je mehr Leute da hinschreiben, auch mit nur einem Satz, desto besser. Und da möchte ich euch tatsächlich einfach mal darum bitten.
So ist es. Ja. Schließe ich mich an, weil ich will auch die zweite Staffel sehen. Unbedingt. Ja. Und
ja, du, weil du weißt, dass du da dass ich dir eine Rolle versprochen habe.
Ja, das auch, aber das ja, das muss er jetzt halt nicht sagen.
Ja, das okay. Jetzt, ja. Wenn ich vorher nicht überzeugt war, jetzt. So. Ich will Alexander vor der Kamera sehen.
Und Alexa.
Und Alexa, beide, yes. Umso besser. Ja.
In der Rolle, die auch im Mara-Hörspiel war. Das muss unbedingt sein. Das finde ich so lustig. Da wart ihr ja als, wie hieß
der? Wangaus.
Die Wangaus vom Hoaxbusters-Podcast.
Vom Hoaxbusters-Podcast im Mara-Hörspiel. Und ich finde, die müssen dann auch in Kohlrabenschwarz einen Podcast haben. Fände ich sau cool einfach, weil es ist ja das Mara-Börse, das ist ja alles eins.
Es wird gefragt, ist es realistisch, dass Paramount die Sachen aus ihrem Giftschrank verkaufen würde?
Ja.
Ehrliche Frage.
Ja.
Paramount will Geld machen.
Genau.
Das,
möchten Sie.
Wenn das Angebot da ist?
Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie das tun. Wir reden da gerade mit Paramount Deutschland drüber und Paramount Deutschland ist totaler Fan. Also die Leute dort, das sind die Guten, das darf man auch nie vergessen. Die Leute in Deutschland, die Paramount betreiben, eigentlich Europa, waren uns immer wohlgesonnen, sind immer noch nette Leute und sind sehr bereit, uns da zu helfen, weil sie auch die zweite Staffel sehen wollen.
Und es ist vor allen Dingen, es gibt nicht so viele deutsche Produktionen, die überhaupt zu diesem Punkt kommen, weil so viel direkt schon vorher abgewatscht wird.
Ja.
Und man merkt, wie viel Herzblut da reingegangen ist, wie viel recherchiert wurde, wie sehr auch alle, die vor der Kamera wirklich dann da drin sind.
Ja.
Und ich merke auch die Mischung. Es ist halt immer Humor, aber dann wird es auf einmal auch wirklich, wirklich düster. Und
dann wieder lustig und dann wieder düster.
Ja, diese Mischung, so eine gewisse Berg- und Talfahrt. Das finde ich schon wirklich sehr
und,
cool.
Und die Serie ist einfach nicht deutsch, obwohl sie in Bayern spielt und die Leute zum Teil bayerisch reden. Es gibt für mich
nicht das, was man mit deutschen Produktionen meistens verbindet.
Sondern sie ist einfach gut. Und viele deutsche Produktionen sind behäbig oder wollen gut sein und sind es dann nicht. oder können keine Dialoge, wenn ich das mal sagen darf. Und das hat mich von der ersten sehr, sehr rohen Rohfassung, die wir von einer Folge mal sehen konnten, bis dann zum fertigen Produkt absolut überzeugt. Ja. Eigentlich für meinen Geschmack das Beste, was ich in den letzten 15 Jahren aus deutschen Landen gesehen habe.
Die klingen wie echte schade. Menschen.
Ja.
Ja?
Heirate mich. Ach nee, Quatsch.
Was? Ja. Das
danke. Nein, da sei Gott vor, wenn es einen gibt. Ja. Und da sind wir beide besser bedient.
So ist es.
Ja. Dann spielen wir
mit Serie ist trotzdem gut.
Danke.
Ja, also ja, ich würde mich freuen. Und
ich
da haben
auch
ja,
Werbeblock beendet.
Ja, aber haben coole, fleißige Leute da schon aufgezogen. Und das ist halt eben auch etwas, es gibt dann ja auch immer so, sagen wir mal, dann die Leute, die Produzenten, Regisseure und dergleichen, die dann aus eigenem Ego, ich habe diese Sache gestartet, aber das hier ist ja wirklich eine Fansache, weil du, und das muss man auch sagen, eine sehr liebevolle und sehr entschlossene Fangemeinde hast, die ewig kreativ ist.
Mittlerweile muss man wirklich sagen, wir, also das ist ja irgendwie zusammengewachsen.
Diese Arschkirchengemeinde.
Arschkirchen, also ein großer Teil von Hoxilla und Wild Mikes und dem ganzen Kram, den ich mache. Da gibt es eine sehr große Schnittmenge, sagen wir mal. Und das sind einfach alles tolle Leute.
Ja.
Die alle eine Meise haben im positivsten Sinne.
Ja.
Ja.
Aber das erwarte ich auch.
Sehr gut.
Alle bekloppt.
Gut, alle bekloppt. Auch ein gutes Format. Ich in dem Sinne richte auch Sophia ganz, ganz liebe Grüße von allen aus. Und ich hoffe, sie hat was Schönes gestrickt und hat ein bisschen neue Energie tanken.
Ich werde das jetzt gleich hier überprüfen. Jede einzelne Masche.
Vielen Dank, dass Sie da wart.
Danke
wir auch. Werden, glaube ich, uns noch öfters zusammensetzen und
sehr gerne.
Basteln müssen. Und ich freue mich da auch sehr drauf.
Sehr schön.
Und ja, dass wir das endlich angestoßen haben. Das gärt seit Monaten. Freut mich. Macht's gut. Vielen Dank, ihr
bis
drei.
Bald.
Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und
ja, auch.
Bis dann.
Ich auch. Tschüss.
Grüß den Mann und das Lego. Ciao.
Ciao.